Jedes Jahr sucht die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen ein Bibelwort aus, das in vielen Kirchen und Gemeinden dann so als ein Mottowort für das ganze Jahr als Jahreslosung angenommen wird. Solche Jahreslosungen gibt es seit 1930. Der württembergische Pfarrer Otto Riedmüller hat damit angefangen. Als späterer Teil der Bekennenden Kirche wehrte er sich gegen die Gleichschaltung der Christen mit den Nazis. Und im Grunde hat er gegen solche Nazi-Propaganda-Worte gute Bibelworte gesetzt, um dem ein Gegengewicht, etwas entgegenzusetzen. Also gute Worte gegen Hasspropaganda und Lüge, ein sehr mutiger Schritt damals. Er hatte offenbar ein Gespür dafür, was Worte bewirken können. Und das passt ja nun auch hervorragend in unsere Zeit. Ja? Gute Worte Gottes gegen Lügen und Hasspropaganda können wir heute auch gut gebrauchen. Jahreslosungen haben dabei immer auch einen prophetischen Charakter, denn sie werden immer ein paar Jahre, ich glaube es sind 3 Jahre im Voraus ausgesucht. Und niemand weiß so genau, wie dieser Text in diesen Jahreskontext dann nun reinpasst. Das sind immer sehr spannend. Sie werden also nicht ausgelost, wie der Name nahelegt, sondern die werden schon ausgesucht, aber eben eine ganze Weile zuvor. In diesem Jahr kommt die Jahreslosung aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und als ich das so das erste Mal gelesen habe, das ist schon eine Weile her, weil ich auch diesen ACK, diesen ökumenischen Gottesdienst vorbereiten muss, der ist auch unter diesem Motto. Und ich dachte, ah, das ist ja prima, Barmherzigkeit ist immer gut, ja, da lässt sich schön was zu finden, da kann man sicher was zu predigen. Ich habe dann auch schon jede Menge Grafiken dazu gesehen, teilweise, muss ich sagen, ganz schön kitschig. Ich war dann so dran mit so, ja, gut, so mittelmäßigem Interesse, besonders aufregend fand ich es nicht, aber doch ganz gut. Als ich mir dann den Zusammenhang mal angeschaut habe, ist es schon sehr viel aufregender geworden. Ich war plötzlich hellwach. Mir ist auf einmal klar geworden, wie revolutionär das ist, was Jesus hier sagt. Denn der Vers, der stammt aus einer längeren Rede Jesu, die Lukas aus Jesus' Worten zusammengestellt hat. Das ist die sogenannte Feldrede. Hat teilweise Parallelen zu der sehr viel bekannteren Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium, wirkt in manchem aber noch zugespitzter, noch herausfordernder und provozierender. Aber hört mal selbst, ich lese mal den ganzen Zusammenhang ab Vers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon, auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen? Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wow. So radikal war Jesus. Lukas, der das so gegen 80 nach Christus aufgeschrieben hat in seinem Evangelium, also in die Geschichte Jesu, greift hier auf deutlich ältere Aufzeichnungen zurück. Wir können davon ausgehen, dass das, was wir hier hören, wirklich authentisch die Stimme Jesu ist. Sehr nah dran, kaum gefiltert durch Jahrzehnte der Überlieferung durch die Gemeinde. So radikal. Und was er da sagt, wenn ich sage radikal, meine ich damit ja auf die Wurzel bezogen. Das kommt ja daher. Es betrifft Teile unserer Seele, Teile unserer Antriebe, unserer Reflexe, unserer Schutzmechanismen. Wenn ich wirklich so lebe, wie Jesus das hier vorsieht, Ich frage mich schon, mache ich mich damit nicht völlig wehrlos? Muss ich denn jetzt alles hinnehmen? Wenn mich einer schlagen möchte, soll er doch. Ja, ich würde eigentlich gerne zurückschlagen oder wegrennen, aber gleich zum nächsten Schlag einladen? Wenn mir einer etwas Geliehenes nicht zurückgibt, werde ich es wahrscheinlich gar nicht merken, weil ich schusselig bin. Wenn ich es aber merke, wird er ein Problem haben mit meinem Vertrauen. Wenn einer mich missachtet, erniedrigt, an die Seite drückt, beschädigt, soll ich ihn segnen oder sogar lieben? Entschuldigung, das halte ich doch für reichlich überirdisch. Wie kann man so leben? Meine zweite Reaktion darauf war also nicht mehr so gemäßigt. Ach, ist ja nett, kann man schön darüber predigen. Das hat mich ganz schön aus meiner christlichen Gemütlichkeit gerüttelt. So ein bisschen Barmherzigkeit kann nichts schaden, das wäre noch Gemütlichkeit. Jetzt bin ich drüber hinaus. Aber wenn ich jetzt sozusagen innerlich aus meinem Sessel aufgesprungen bin, da bin ich ja noch keinen Schritt weiter. Wie soll denn das jetzt gehen? Wohin geht die Reise? Was fange ich an damit? Und woher nehme ich die Energie, mich mit meinem Leben in diese Richtung auch nur zu bewegen? Ich denke an die Menschen, die offenbar diese Energie hatten. Die gibt es ja, ist ja zu sehen. Ich denke an Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder Desmond Tutu oder Nelson Mandela. Nun könnte ich mich wegducken und sagen, ja, das waren ja Riesen, was soll ich, kleiner Kerl, da eigentlich machen? Sollte ich mich an denen messen? Kurze Zwischenfrage an dich, an euch, liebe Hörerinnen, Hörer. Kannst du diese Bewegung verstehen, so von dieser lauen Zustimmung hin zu dem einigermaßen Erschrecken? Wie sind deine Gedanken dazu, aus deinem Leben? Was wäre, wenn dieselbe Energie, die die ganz Großen, wie etwa den Martin Luther King, den ich genannt habe, die sie dazu gebracht hat, so zu leben, wenn dieselbe Energie auch für mein Leben zur Verfügung stünde? Vielleicht nicht gleich, um die Weltgeschichte zu beeinflussen, aber wohl meine Umgebung, meine Familie, meine Gemeinde, meine Firma, meine Freunde. Das ist eine Richtung, in die die Feldrede Jesu ja weist. Was wäre, wenn du diese Energie spüren würdest und sagen, ja, genau in diese Richtung gehe ich. Und wenn es nur ein paar Schritte sind, die sind es wert. Zu uns in die Gemeinde kommen in der letzten Zeit ja viele Menschen, die gerade vom Frieden und von der Liebe untereinander, von der Aufmerksamkeit, die man hier einander entgegenbringt, angezogen werden. Und die sagen das auch, die bringen das zum Ausdruck. Ich bin froh, diese Gemeinschaft gefunden zu haben. Das habe ich nun wirklich mehrfach gehört, habe mich sehr darüber gefreut. Manche können mit leuchtenden Augen von der Gemeinschaft dieser Gemeinde erzählen. Und gleichzeitig, wenn ich sowas höre, denke ich auch manchmal, oh Gott, wenn die wüssten. Wenn die wüssten, wie schwer wir uns das Leben manchmal gegenseitig schon gemacht haben oder auch machen. Wie Macht, Verletztheit, Unversöhnlichkeit immer wieder Konflikte heraufbeschwört und wie kompliziert es manchmal ist, die zu lösen. Schwester Christina Mülling, eine Franziskanerin, die sagte dazu, offensichtlich gibt es zwei Seiten der ein und selben Gemeinschaft, die gleichzeitig da sein können. Eine Leidensseite und eine Auferstehungsseite. Und sie weiß durchaus, wovon sie spricht. Sie ist nicht nur franziskanische Ordensschwester, sie ist auch Lehrerin, war das Jahrzehnte. Sie ist Gestaltpädagogin. Sie ist Verstreittrainerin. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es sowas gibt, aber die konnte sicherlich helfen, auf dem Schulhof Frieden zu stiften. Jede Gemeinschaft, sei es eine Arbeitsgemeinschaft, eine Familie, eine Gemeinde, ein Kloster, hat offensichtlich diese beiden Seiten. Und das ist unsere Realität. Auf der einen Seite stehen Konflikte, stehen Spannungen, stehen Machtkämpfe, steht Liebesunfähigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es ja durchaus das andere, gelingende Beziehungen, beschenkt werden von Gemeinschaft, sich andere wachsen sehen und das fördern und selber dabei wachsen. Ich habe auch natürlich erlebt, dass Konfliktlösung gelingt und dass dann so ein tiefer Frieden und eine Geborgenheit entsteht, die auch durch den Sturm hindurch getragen hat. Schwester Christina schreibt, ganz offensichtlich gibt es die eine Seite nicht ohne die andere. Und dann noch weiter. Es ist nicht schlimm, dass es diese Leidensseite gibt. Das ist unsere Realität, mit der wir leben müssen. Wichtig ist nur die Frage, wie können wir mit den Spannungen, Verletzungen, Problemen so umgehen, dass sie uns nicht kaputt machen, sondern in den Frieden und in die Versöhnung führen. Sprich, dass wir, welche Gemeinschaft auch immer wir sind, zu einer Auferstehungsgemeinschaft werden. Zur Auferstehungsgemeinschaft werden. Dazu heute 3 konkrete Schritte. Der erste Schritt, abrüsten. Wir alle, das behaupte ich jetzt mal, das traue ich mich zu sagen, wir alle haben in unserem Herzen ein geheimes Waffenarsenal. Wenn uns Unrecht getan wurde, wenn wir verletzt wurden, dann holen wir unsere Waffen heraus und können zumindest schon mal innerlich die Keule schwingen. Manchmal dann auch äußerlich. Also ich muss euch gestehen, vielleicht schmeißt er mich gleich raus, aber ich sag's jetzt mal, ich habe schon nächtelang geprobt, was ich bestimmten Leuten mal ins Gesicht sagen müsste. Am besten öffentlich natürlich. Wenn ich schlau bin, mache ich es dann nicht, aber das ist so das innere Waffenarsenal. Oder ich habe mir vorgestellt, wie ich diese oder jene Person das nächste Mal aber voll auflaufen lasse. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich der Einzige in der Gemeinde bin, dem es so geht. Unsere katholische Schwester gibt dazu einen Rat. Und zwar einen Rat der heiligen Clara weiter. Die war inspiriert von Franziskus und hat so den ersten franziskanischen Frauenorden gegründet, die Armen von San Damiano. Später wurden sie einfach Klarissen genannt. Eine beeindruckende Frau offensichtlich. Und die sagte, schau dich im Spiegel Jesu an. Stelle deine Gedanken, deine Seele, dein Herz vor ihn hin und schaue, ob sie vor seiner Liebe, vor der Ewigkeit Bestand haben. Vielleicht kommt es dann zu einem heiligen Erschrecken. Können meine Gedanken, Worte und Werke vor Gott angesichts seiner Liebe und Ewigkeit bestehen? Das sagt sie, ist also mal der erste Schritt, dass ich mal selber darüber erschrecke, was da eigentlich in mir los ist, was in den Abgründen meines Herzens auch so für Rachegedanken und für Wut und Unversöhnlichkeit drin ist. Die ist da einfach. So, und weil es bei uns Freikirchen ja immer auch so einen Hang zu Gesetzlichkeit gibt und wir davon bedroht werden und weil manchmal so ein strafendes Gottesbild vermittelt wird, muss ich gleich noch was dazu sagen. Es geht hier nicht um ein menschliches, rein menschliches Erschrecken nach dem Motto, ich verurteile mich dann selber. Ich sehe, was mit mir los ist und mache mich dann planvoll nieder. Das ist nicht gemeint. Hier ist ein heiliges Erschrecken gemeint. Und heiliges Erschrecken heißt, ich schaue mich an mit den liebevollen Augen Jesu, ja, durch seine Augen hindurch, die mich ja lieben. Und ich lasse mich von dieser Liebe verwandeln. Wenn es nur darum geht, mich selbst schlecht zu fühlen, lass stecken. Hier geht es ja um Verwandlung. Und das ist der Unterschied zu menschlichem Erschrecken, zwischen menschlichem Erschrecken und heiligem Erschrecken. Ich werde bereit, mich von seiner Liebe verwandeln zu lassen. Und das ist eine Voraussetzung für göttliche Therapie. Diese Bereitschaft, die muss ich natürlich mitbringen, sonst wird es nichts. Der zweite Punkt, nach dem Abrüsten folgt das Aufrüsten. Jetzt wird es proaktiv, jetzt wird es auch richtig mutig. Barmherzigkeit ist ja nicht einfach nur die Kraft, alles Mögliche irgendwie zu ertragen oder zuzulassen, sondern das ist eine enorm mutige Kraft. Ich sage es mal gleich noch mit den Worten Jesu, segne die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Nachdem wir also so symbolisch unsere Waffen mal aus der Hand gelegt haben oder zumindest mal erschrocken sind, was wir da für ein Arsenal haben, nehmen wir die Waffen Jesu an. Er sagt uns, mit all eurer Wut, mit eurer Verletztheit, eurer Rache, eurer Unversöhnlichkeit werdet ihr nichts ändern. Ihr werdet den anderen nicht ändern und ihr werdet selbst keinen Frieden finden. Kämpft mit meinen Waffen. Ich habe die Macht, Herzen zu wandeln, Frieden zu schenken, wie ihn eben Menschen so gar nicht schenken können. Und immer, wenn du jetzt innerlich so in Aufruhr kommst, ist das seine Bitte. Segne diese Menschen. Segne sie. Segnen heißt Gutes wünschen im Namen Gottes. Und ich muss schon sagen, das ist ganz schön gegen den Strich. Das kostet auch Mut. Ich will doch nicht, dass mein Gegenüber noch stärker wird. Ich will doch, dass der schwächer wird oder die. Segne sie. Oft gegen die Gefühle. Hört man einen seelsorgerlichen Rat der franziskanischen Schwester dazu. Ich zitiere hier nochmal. Wenn Sie das üben, werden Sie erfahren, dass ganz langsam dieser Segen Ihr Herz durchdringen und den Aufruhr im Herzen befrieden wird. Es geht nicht von jetzt auf gleich, es ist ein langsamer Prozess, den wir uns zugestehen müssen. Am Ende aber erlangen wir unsere Freiheit wieder zurück, weil jedes erlittene Unrecht uns an den Verursacher des Unrechts bindet und unser Handeln steuert. Segnende Menschen sind freie Menschen, die im Konflikt auf die verwandelnde Liebe Gottes setzen. Wenn das gelingt, kann ich erstmal tief durchatmen. Das geht auf einmal wieder, ja, weil sich da ja so ein Knoten gelöst hat. Und dann kommt der dritte Schritt und den nenne ich Einüben. Ich bin heute unheimlich katholisch, ich weiß, ich bin es mit großer Überzeugung. Die zweite große Gründungsfigur des Franziskanerordens ist der heilige Bonaventura. Und der hat etwas gesagt, das hätte ich als Freikirchler so nicht gefunden, auch nicht so sagen können. Aber ich würde es euch gerne weiter sagen, weil ich es so hilfreich finde. Durch das Tor der Wunde treten, hat er das genannt. Was er damit sagen will, ist, Jesus hat für uns gelitten. Jesus hat sich ja seelisch und dann auch im körperlich wortwörtlichen Sinne verwunden lassen, damit er uns, unserem Leiden, unsere Verwundungen begegnen kann, damit er uns heilen kann. Der spirituelle Rat vom heiligen Bonaventura ist nun, gib deine Verletzung einen Namen. Was für einen Namen? Ein Name könnte sein Ungerechtigkeit, mir ist Ungerechtigkeit geschehen, Verlassenheit. Bin im Stich gelassen worden, also im Stich gelassen werden, verleumdet, ungerecht behandelt. Und dann bringe beides zusammen, die Verwundung Jesu und deine Verwundung. Schau einfach mal nach, wo ist denn Jesus verraten worden? Wenn du verraten worden bist, denk mal drüber nach, wo ist er verraten worden? Nimm mal diesen Spiegel auf. Jesus, in deine Wunde des Verrates lege ich meine Wunde des Verrates. Und ich bitte dich, heile du diese Wunde. Schenke mir den Frieden und die Vergebung, so wie nur du sie geben kannst. Wenn du dem Verräter dann noch nicht vergeben kannst, oder dem, der dich verletzt hat, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann bitte Jesus, ihm zu vergeben. An deiner Stelle. Das hat übrigens Jesus auch mal gemacht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt kam ich mal drauf. Selbst Jesus hat am Kreuz gesagt, nicht ich vergebe euch, sondern Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Also wenn du jemandem noch nicht vergeben kannst, das kann gut sein, wenn man sehr verletzt ist, ist das so, dann bitte Gott, ihm zu vergeben. Da kommt ein tiefer geistlicher Prozess in Gang. Vielleicht fließen dabei auch Tränen, aber das können durchaus heilsame Tränen sein. Durch seine Wunden werden wir geheilt, heißt es doch in der Schrift. Ist dann alles gut? Nochmal Schwester Christine Mülling. Die Wunden werden bleiben, schreibt sie. Vielleicht auch noch der Schmerz. Aber sie werden befriedet und versöhnt sein wie die Wunden Jesu. Auch der Auferstandene war noch an seinen Wunden erkennbar. aber es waren versöhnte Wunden, aus denen Vergebung und Erbarmen strömte. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in Abwandlung eines Wortes unseres Bundesgesundheitsministers, sage ich mal, am Ende dieses Jahres haben wir uns viel zu vergeben. Wenn wir aus der Jahreslosung lernen, so mit Konflikten und Verletzungen umzugehen, wie Jesus uns das nahelegt, dann wird unsere Kreuzkirche eine Auferstehungsgemeinschaft. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn.